Herzlich willkommen zu KI im echten Leben. Ich bin Lukas und wie immer sitzt mir Clara gegenüber, die für uns den Praxischeck macht. Clara schaut sich KI-Meldungen nicht mit Hype-Brille an, sondern fragt, bringt das im Alltag wirklich was?
Genau das ist mein Job hier. Und ich habe heute schon ein paar Stellen im Skript, wo ich die Augenbraue hochziehen musste, ehrlich gesagt.
Dann fangen wir direkt damit an. Business Insider hat eine Marketingchefin aus New York porträtiert, Hallie Peck. Zwei Kinder, voller Terminkalender. Sie nutzt KI-Agenten von Perplexity und Claude für die Familienorganisation. Essensbestellung, Kalenderpflege, sogar Camp-Anmeldungen für die Kinder.
Camp-Anmeldungen von einer KI erledigen lassen. Okay, das klingt erstmal charmant. Aber ich frage mich sofort, wie viel Vertrauen braucht man dafür, dass ein Agent die richtige Ferienwoche bucht und nicht die falsche?
Sie beschreibt es tatsächlich so, dass die Agenten Terminkonflikte frühzeitig erkennen, also bevor sie ihr überhaupt auffallen. Und für Meetingvorbereitungen und To-Do-Listen nutzt sie automatisierte Erinnerungen im Alltag.
Klingt nach einer Person, die genug Zeit und Nerven hatte, das System erstmal aufzusetzen. Und genau das steht ja auch im Artikel, oder? Dass die Einrichtung selbst Zeit kostet.
Ja, das betont sie ausdrücklich. Es ist kein Plug and Play, sondern man investiert am Anfang, um später Zeit zu sparen.
Das ist für mich der ehrliche Kern der Geschichte. Nicht jede Familie hat die Zeit, sich abends hinzusetzen und einen KI-Agenten zu trainieren. Es ist eher was für Leute, die ohnehin technikaffin sind und schon mit Tools arbeiten.
Stimmt, aber als Prinzip finde ich es trotzdem interessant. Automatisierung im Privatleben wird ja meistens nur am Rande behandelt. Dabei ist Alltagsorganisation eine der größten mentalen Belastungen überhaupt.
Das sehe ich auch so. Die eigentliche Frage ist nur, ob es sich für die breite Masse lohnt oder nur für eine kleine Gruppe, die eh schon KI-affin ist.
Guter Übergang, weil das zweite Thema genau in diese Richtung geht. Business Insider hat auch einen Software-Ingenieur von Meta interviewt, der beschreibt, wie er KI nutzt, ohne ihr das Denken zu überlassen.
Das ist doch eigentlich die Kernfrage bei jedem KI-Tool am Arbeitsplatz. Wo hört Unterstützung auf und wo fängt Abhängigkeit an?
Er beschreibt es so, dass er KI für Recherche, für erste Entwürfe und für Codevorschläge nutzt, aber Entscheidungen und Architekturfragen bewusst selbst trifft.
Das klingt fast banal, aber ich glaube, genau das ist der Punkt, den viele überspringen. Man lässt die KI schreiben, aber man behält die Denkarbeit.
Genau. Und im Artikel wird das mit anderen Karrieregeschichten aus der Tech-Branche verknüpft. Zum Beispiel jemand, der von Google zur eigenen Firma gewechselt ist. Der gemeinsame Tenor? Technisches Verständnis bleibt entscheidend. KI ersetzt das nicht.
Das deckt sich mit dem, was ich in Unternehmen immer wieder höre. Die Leute, die am meisten von KI profitieren, sind die, die vorher schon wussten, was sie eigentlich wollen.
Guter Punkt. Kommen wir zu einem Thema, das mich technisch fasziniert hat. 1Password hat eine Integration für Claude vorgestellt. 1Password for Claude.
Warte, KI-Agenten loggen sich jetzt in meine Konten ein? Das klingt erstmal nach meinem persönlichen Albtraum.
Verständlich. Aber der Clou ist, dass der Agent die Passwörter oder Einmalcodes nie zu sehen bekommt. 1Password füllt die Felder selbst aus. Über eine sogenannte Zero-Exposure-Architektur.
Also der Agent sagt quasi nur, log mich hier ein und 1Password macht die eigentliche Arbeit im Hintergrund?
Genau. Und man kann jede einzelne Zugriffsanfrage einsehen und bestätigen oder ablehnen. Es gibt sogar einen Agentic-Mode, der die 1Password-Oberfläche automatisch sperrt, sobald der Browser in den Agentenmodus wechselt.
Das ist tatsächlich ein durchdachtes Sicherheitskonzept. Aber mal ehrlich, wie viele Leute nutzen das aktuell überhaupt? Ich lese hier was von Mac-Nutzern mit Abo und speziellem Erweiterungssetup.
Stimmt, Windows und Linux sind noch gar nicht angekündigt. Also eher ein früher Testballon als ein Massenprodukt.
Und das ist für mich der Praxischeck. Spannende Idee, aber solange es nur eine kleine Nutzergruppe betrifft, ist es noch kein Alltagstool.
Andererseits zeigt es, wohin die Richtung geht. Wenn Agenten wirklich in unserem Namen handeln sollen, muss genau dieses Vertrauensproblem gelöst werden.
Da widerspreche ich nicht. Ich will nur, dass es erstmal breiter getestet wird, bevor ich meine Bankdaten einem Agenten überlasse.
Fairer Punkt. Damit sind wir mitten im nächsten Thema, denn OpenAI positioniert sich jetzt auch stärker im Unternehmensbereich. Basic Thinking berichtet über ChatGPT Work, basierend auf GPT-5.6.
Und was soll das genau können? Klingt nach einem weiteren Rundumversprechen.
Laut E-Mails lesen, Dokumente erstellen, komplette Arbeitsabläufe über verbundene Apps wie Gmail, Teams oder Google Drive automatisieren. Also eine klare Ansage Richtung Unternehmenskunden, direkt gegen Anthropics Claude Cowork.
Okay, aber hier will ich sofort den Praxischeck machen. Steht da auch, wie gut das tatsächlich funktioniert?
Genau da wird's spannend. Erste Nutzerreaktionen zeigen deutliche Diskrepanzen zwischen Werbeversprechen und tatsächlicher Funktionsweise. OpenAI musste kurzfristig Nutzungsbeschränkungen aufheben und Effizienzverbesserungen ankündigen.
Das ist doch das klassische Muster. Großes Launch-Video, aber die Realität hinkt hinterher. Ich habe das schon bei anderen Business-KI-Tools erlebt, wo dann plötzlich Rechenzeitlimits die eigentliche Bremse waren.
Kritiker bemängeln vor allem die Fehleranfälligkeit und Datenschutzrisiken bei sensiblen Geschäftsprozessen. Wenn ein Agent Zugriff auf E-Mails und Dokumente hat, ist das eben kein Spielzeug mehr.
Genau, und da schließt sich für mich der Kreis zur nächsten Meldung, die ich fast noch spannender finde. Die SAP-Studie mit Oxford Economics.
Ja, die passt perfekt. Deutsche Unternehmen erwarten für 2026 einen durchschnittlichen ROI von 24% aus KI-Investitionen, deutlich mehr als die 17% im Vorjahr. Besonders agentische KI gilt als Wachstumstreiber.
Klingt erstmal nach einer Erfolgsgeschichte. Aber ich wette, da kommt jetzt der Haken.
Kennst du mich gut? Nur 11% der befragten Entscheider halten ihre Kontrollmechanismen für ausreichend. Über die Hälfte hat gar keine Prozesse für menschliche Aufsicht über KI-Agenten etabliert.
Also man erwartet Rendite, aber niemand hat wirklich die Kontrolle im Griff. Das ist doch genau die Kombination, die mir Sorgen macht. Hohe Erwartungen, wenig Governance.
Dazu kommen fragmentierte KI-Strategien, mangelnde Datenqualität und weit verbreitete Schatten-KI, also Tools, die Mitarbeitende nutzen, ohne dass die IT-Abteilung davon weiß.
Schatten-KI ist für mich fast das größte Risiko in dieser ganzen Liste. Wenn Leute einfach heimlich ChatGPT oder irgendein Tool für sensible Firmendaten nutzen, weil der offizielle Weg zu kompliziert ist.
Und genau das erklärt vielleicht auch, warum der ROI trotzdem steigt. Die Leute nutzen KI, egal ob offiziell erlaubt oder nicht, und ziehen sich den Nutzen selbst.
Was für den Mittelstand aber ein Albtraum ist, weil da oft gar keine Ressourcen für saubere KI-Governance vorhanden sind.
Guter Übergang zu einem Start-up-Beispiel, das genau in diese Zielgruppe geht. Nova Voca aus Frankfurt hat eine Voice-KI-Plattform namens Nova vorgestellt, speziell für Terminverwaltung, Anrufweiterleitung und Kundenanfragen.
Also im Prinzip ein KI-Telefonassistent für kleinere Unternehmen, die sich keinen großen Kundenservice leisten können?
Genau. Eine Omni-Channel-Plattform, die Telefonie, E-Mail und Webchat verbindet und sich an bestehende IT-Systeme anpassen lässt. Sie kann auch Lastspitzen im Kundenkontakt abfangen.
Das ist tatsächlich ein Bereich, wo ich den Nutzen sofort sehe. Kleine Betriebe, die während der Stoßzeit nicht ans Telefon kommen, verlieren Kunden. Wenn eine KI da wirklich zuverlässig weiterhilft, ist das ein handfester Vorteil, kein Zukunftsversprechen.
Interessant ist auch das Partnerprogramm für Reseller und Systemhäuser mit bis zu 20% wiederkehrender Provision und White-Label-Modellen.
Das zeigt mir, dass es hier tatsächlich um Skalierung über den deutschen Mittelstand geht. Nicht nur um eine Big-Tech-Demo. Das finde ich sympathisch, weil viele KI-News eben nur aus dem Silicon Valley-Blickwinkel kommen.
Bleiben wir kurz beim Praxisthema Sicherheit. Denn Heise hat auch über den Einsatz von KI-Tools im Pentesting berichtet, also bei Sicherheitsprüfungen von Netzwerken.
Oh, das ist ein Bereich, wo ich sofort skeptisch werde. Vertrauliche Daten und KI-Tools, das passt doch eigentlich schlecht zusammen.
Die Befragung von über 15 Pentesting-Experten zeigt genau das. KI wird zunehmend genutzt, vor allem für das Zusammenfassen von Informationen und Code-Generierung, aber der Großteil der eigentlichen Arbeit läuft weiterhin manuell.
Also kein KI-Autopilot für Hacking-Tests, sondern eher ein Hilfsmittel für die Fleißarbeit drumherum.
Genau. Und vertrauliche Daten sowie Risiken für die getesteten Netze schränken den Einsatz stark ein. Lokale Sprachmodelle könnten zwar Vertraulichkeit gewährleisten, hinken aber in der Funktionalität noch hinter Cloud-Lösungen zurück.
Das ist doch das Dilemma, das wir hier eigentlich immer wieder sehen. Sicherheit versus Leistungsfähigkeit. Und in sensiblen Bereichen entscheidet man sich eben eher für weniger Leistung, aber mehr Kontrolle.
Zum Abschluss noch eine Stimme, die genau diesen Kontrollgedanken auf den Punkt bringt. Florian Müller von Bain & Company warnt davor, den Erfolg von KI-Einsätzen an der reinen Anzahl eingesetzter Agenten zu messen.
Endlich sagt das mal jemand mit über 20 Jahren Erfahrung. Ich habe das Gefühl, viele Unternehmen denken, mehr Agenten heißt automatisch mehr Fortschritt.
Genau das kritisiert er. Für ihn zählt sinnvolle Integration und tatsächlicher Mehrwert in der Geschäftsstrategie, nicht die reine Menge an Tools.
Das passt eigentlich perfekt zu allem, was wir heute besprochen haben. Von der Familienorganisation bis zur Unternehmensstudie. Überall zeigt sich derselbe Punkt. Es geht nicht darum, möglichst viel KI einzusetzen, sondern die richtige Stelle zu finden, wo sie wirklich hilft.
Und dafür braucht es eben Zeit, Kontrolle und ein interdisziplinäres Verständnis. Genau wie Müller es mit seinem Team aus Data Scientists, Designern und Product Managern beschreibt.
Mein Fazit für heute? Wenig überraschend. Die Tools werden besser, keine Frage. Aber die Governance, die Kontrolle, das Verständnis dafür, wo KI wirklich hilft, hinkt oft noch hinterher.
Fassen wir das nochmal zusammen. Wir hatten heute den privaten Alltag mit KI-Agenten, den bewussten Umgang am Arbeitsplatz, sichere Passwortintegration, den harten Realitätscheck bei ChatGPT Work, die Governance-Lücke in deutschen Unternehmen, ein praxisnahes Mittelstand-Startup, den vorsichtigen Einsatz im Pentesting und die Mahnung, Qualität vor Quantität bei KI-Agenten zu setzen.
Eine schöne Bandbreite, vom Küchentisch bis zur Vorstandsetage.
Danke, Clara, für die kritischen Nachfragen wie immer. Und danke euch fürs Zuhören bei KI im echten Leben. Bis zur nächsten Ausgabe.
Bleibt neugierig, aber behaltet die Kontrolle. Bis bald!